Es ist Montagmorgen. Der Wecker klingelt, aber eigentlich hat man schon die halbe Nacht wachgelegen. Die Gedanken kreisen. Im Kopf ist alles zu viel. Arbeit, Konflikte, vielleicht Sorgen in der Familie oder gesundheitliche Probleme. Der Tag hat noch nicht einmal richtig begonnen und trotzdem fühlt sich schon alles schwer an. Und irgendwann kommt vielleicht die Frage, warum komme ich damit eigentlich nicht besser klar? Genau hier taucht oft ein Begriff auf. Resilienz, also psychische Widerstandskraft. Resilienz soll lernbar sein. Doch wie funktioniert das eigentlich? Wie schnell kann man Resilienz entwickeln? Warum gehen manche Menschen scheinbar stabiler durch Krisen als andere? Und welche Rolle spielt Resilienz, wenn jemand bereits psychisch belastet ist? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute. Ich bin Nadja Hugle, Podcast-Host vom Psychoversum und moderiere durchs Gespräch. Und damit herzlich willkommen im Psychoversum, dem Podcast der Psychiatrie Baseland. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit Themen der psychischen Gesundheit, sprechen mit ExpertInnen der PBL und versuchen, die Fragen zu klären, die uns alle bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen sprechen, richtet sich dieser Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren möchten. Ganz ohne Vorkenntnisse. Als Expertin ist heute Elena Seidel anwesend. Elena, schön, dass du heute hier bist. Möchtest du dich einmal selbst kurz vorstellen?
Ja, danke Nadja für die Einladung. Freut mich sehr. Ich bin hier die Direktorin der Pflege in der Psychiatrie Baseland und ich leite seit rund 12 Jahren gemeinsam mit dem ärztlichen Direktor die Erwachsenenpsychiatrie. Vom Hintergrund her bin ich diplomierte Pflegefachfrau und Pflegewissenschaftlerin.
Danke für die kurze Vorstellung. Wenn man sich heute ein wenig umsieht auf Social Media, in der Arbeitswelt oder im Coaching-Bereich, begegnet man dem Begriff der Resilienz ständig. Da gibt es dann Angebote wie Resilienz lernen in einem Tag oder mehr mentale Stärke im Handumdrehen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich solche Versprechen sehe, dann bin ich manchmal etwas skeptisch. Und deshalb vielleicht ganz grundsätzlich die Frage, was verstehst du als Fachperson unter Resilienz?
Ja, man kann sich natürlich schon mit Fug und Recht fragen, ob dieser Begriff der Resilienz nicht ein problematisches Modewort geworden ist. Denn vor ein paar Jahren haben tatsächlich nur Fachpersonen mit diesem Begriff etwas anzufangen gewusst. Und wenn man heutzutage allein bei Google in der deutschen Spracheinstellung diesen Begriff eingibt, dann kriegt man über 1 Million Einträge raus. Das heißt, man kann sich dann schon gut vorstellen, dass die allgemeine Bevölkerung umgangssprachlich sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hat, was Resilienz ist und auch wie man resilient werden kann. Diese Vorstellungen können sicher sehr variieren. Wenn man aber dann auch sieht, was in Studien dazu belegt ist, dann lässt sich das schon auf einige wenige Faktoren reduzieren. Und zwar wird in Studien immer wieder von sehr wichtigen Lebensbereichen gesprochen. Das ist zum Beispiel unsere Beziehungen und unsere Arbeit und auch unser Wohnen. Und wenn in einem dieser Bereiche, auf einem dieser Böden irgendwelche Erschütterungen passieren oder sogar auf mehreren zugleich, wenn zum Beispiel Beziehungen auseinanderbrechen oder wir unsere Wurzeln, unsere Wohnsituation verlieren oder wenn es Konflikte am Arbeitsplatz gibt oder wir unsere Arbeitsstelle verlieren und damit verbunden vielleicht auch unsere ökonomischen Verhältnisse bedroht sind, dann können Menschen in diese Erschütterungen geraten. Und unter Resilienz verstehen wir dann eigentlich diejenige Fähigkeit von Menschen, trotz dieser Erschütterungen ihr Leben zu meistern und im glücklichsten Fall auch irgendwo noch etwas selbst daraus zu lernen und für selbst auch mitzunehmen und für ihre persönliche Entwicklung davon zu profitieren. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, es gibt Menschen, die in der Lage sind, unter extrem ungünstigen, vielleicht auch traumatisierenden Lebensbedingungen handlungsfähig zu bleiben und auch etwas Gutes aus diesen Situationen zu machen.
Das ist ja eingangs auch schon erwähnt. Resilienz ist ja mittlerweile schon so ein bisschen eine Art Modewort gewesen. Heutzutage kennen es viele Menschen. Hast du das Gefühl, dass die Resilienz in der Bevölkerung sinkt oder was denkst du, wieso man jetzt so viel davon hört, von diesen stressbedingten Erkrankungen?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also ob die Anforderungen, die das Leben an uns stellt, ob die steigen oder ob unsere Fähigkeiten sinken, mit diesen Anforderungen auch zurechtzukommen und umzugehen. Und ich glaube tatsächlich, das kann man nicht so pauschal beantworten. Aber so wie du das auch eingangs erwähnt hast, so in einem Tag und im Handumdrehen und so mal schnell, geht das vermutlich also ganz sicher nicht. Das liegt schon ziemlich auf der Hand. Zum einen glaube ich aber schon, dass unser Leben tatsächlich viel komplexer geworden ist. Und zwar in dem Sinne, dass wir mit sehr vielen gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen und politischen Krisen aktuell konfrontiert sind. Und diese Situationen, die ragen ja auch alle in unsere Familien hinein. Also zum Beispiel haben wir vor nicht allzu langer Zeit eine Pandemie erlebt und in dem Zusammenhang haben viele von uns auch erlebt, wie wir zum Beispiel mit Verschwörungserzählungen konfrontiert sind, die auch stark die Familien belastet haben. Wir sind täglich konfrontiert mit Kriegen, mit der Klimakrise und ganz besonders in jüngerer Zeit auch mit der Bedrohung von unseren Demokratien. Und das ist neben all diesen persönlichen Belastungen, die wir ja auch noch in unserem individuellen Leben zu bewältigen haben, schon eine große Herausforderung. Und es ist ja auch naheliegend, dass das Ängste und Überforderungssituationen erzeugen kann bei den Menschen und nicht selten auch Risse in soziale Beziehungen und in Familien. Und gleichzeitig ist es aber schon auch sicher so, das kann man sagen, dass durch die Entstigmatisierung von psychischen Erschütterungen die Menschen auch sehr viel offener über ihre Probleme sprechen und vermutlich in diesem Zusammenhang auch schon auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von psychischer Erschütterung breiter ist.
Würdest du sagen, dass Resilienz dann etwas ist, was Menschen auch einfach haben? Oder ist es dann etwas, was sich auch im Laufe des Lebens entwickeln kann?
Sowohl als auch. Also vermutlich gibt es schon so etwas wie Dispositionen, Menschen, die in irgendeiner Weise einfach robuster sich verhalten können. Aber so dem aktuellen Kenntnis- und Forschungsstand entsprechend gibt es nicht irgendwie ein Gen oder ein bestimmtes Wesensmerkmal, das jetzt bestimmt, ob wir resilient sind oder nicht. Diese Resilienz, diese Widerstandskraft, die ändert sich im Laufe des Lebens auch immer wieder, zum Beispiel durch die Erfahrungen, die wir machen im Leben oder indem wir gewisse Dinge ausprobieren und lernen, indem wir vielleicht auch Vorbilder haben, an denen und mit denen wir lernen können. Und das ist eigentlich die gute Nachricht, dass wir auch lernen können. Und ich erkläre diesen Prozess der Resilienz gerne auch am Bild von einem Fluss. Ich sage dann, das Leben ist eigentlich bildlich wie ein Fluss und manchmal verläuft dieser Fluss ruhig und manchmal verläuft dieser Fluss auch reißend. Und dann gibt es Menschen, die sind einfach gute Schwimmer, vielleicht weil sie früh schwimmen gelernt haben oder auch weil sie schon viel trainiert haben in ihrem Leben und die können sich dann gut in diesem Fluss bewegen. Und dann gibt es Menschen, die halt, wenn sie so einen reißenden Fluss geraten, vielleicht einfach Glück haben, dass sie von jemandem gerettet werden. Aber danach ist es sicher gut, wenn sich dieser Mensch Gedanken darüber macht, wie er überhaupt in diesen Fluss hineingeraten ist oder wo die gefährlichen Strömungen sind, wie er die umgehen lernen kann künftig oder wie er vielleicht einfach auch besser schwimmen lernen kann.
Um bei deinem Beispiel vom Schwimmer zu bleiben, ist es dann etwas, dass man schnell lernen kann, dieses Schwimmen, oder weil wir es ja anfangs auch von diesen Coachings hatten, oder wie gestaltet sich dieser Prozess dann konkret?
Also Resilienz heißt, wir lernen eigentlich am Leben und wir lernen mit anderen und wir lernen durch andere und manchmal lernen wir aber auch im Widerspruch zu anderen. Grundsätzlich heißt das vielleicht, sich nicht allzu schnell irritieren zu lassen oder in schwierigen Situationen mit anderen in Kontakt zu bleiben oder auch die eigenen Bedürfnisse artikulieren zu lernen, die eigenen Interessen vertreten zu lernen. Ja, und der Begriff Lernen sagte schon, Lernen können wir nicht ad hoc, nicht im Handumdrehen, das ist ein Prozess.
In der Medizin und Psychologie gibt es zwei unterschiedliche Blickwinkel darauf, wie Gesundheit und Krankheit entstehen. Zum einen haben wir die Pathogenese, also die Frage danach, warum werden Menschen krank? und die Salutogenese, also was hält Menschen gesund? Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
Zuerst müssten wir das Thema überhaupt einmal einrahmen, vermute ich, und uns darüber verständigen, was wir überhaupt unter Gesundheit verstehen. Und dazu sagt die WHO etwas Interessantes. Die WHO sagt nämlich, dass die Gesundheit ein Zustand ist des Wohlbefindens, in dem jemand seine Fähigkeiten auch ausschöpfen kann und mit normalen Belastungen im Leben produktiv und gesund umgehen kann und auch einen Beitrag zum Leben in der Gesellschaft leisten kann. Und das verdeutlicht schon sehr schön, finde ich, dass Gesundheit eigentlich ein sehr weiter Begriff ist, der jetzt nicht nur diese eng gefasste somatische Gesundheit beinhaltet. Also neben der körperlichen Gesundheit wird auch die soziale Gesundheit gemeint und die mentale Gesundheit. Und in der Fachsprache haben wir dafür einen Begriff, und der nennt sich biopsychosoziale Gesundheit. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, liegt es eigentlich auf der Hand, dass kein Mensch jemals nur krank ist, aber auch nie völlig gesund sein kann, weil so viele unterschiedliche Aspekte in den Bereich der Gesundheit hineinragen. Wenn wir jetzt den Unterschied zwischen Pathogenese und Salutogenese nochmal herausarbeiten möchten, dann befasst sich die Pathogenese mit der Frage, was macht Menschen krank? Und das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, zum Beispiel in der Diagnostik oder in der Planung von Therapien. Und im Gegensatz dazu stellt die Salutogenese eine andere Frage. Die fragt sich nämlich, was hält Menschen gesund? Also eigentlich ist dann genau genommen die Salutogenese die Lehre von der Entstehung der Gesundheit. Und genau an dieser Stelle kommt dann auch der Begriff der Resilienz ins Spiel, weil die Resilienz befasst sich ja genau mit diesen Fragen, welche Faktoren können die Gesundheit stärken.
Wir haben jetzt schon sehr viele Fachbegriffe gehört. Bevor wir uns zu sehr darin verlieren, interessiert mich vor allem, warum ist dieser Blick auf die Gesundheit gerade im Kontext psychischer Probleme denn so wichtig?
Dieser Begriff ist deshalb besonders wichtig, weil psychische Erkrankungen extrem häufig sind. Also mit einer Prävalenz von 50%, das heißt konkret, jede zweite Person erlebt irgendwann einmal im Laufe ihres Lebens eine psychische Erschütterung, die behandlungsbedürftig wäre. Und wenn wir jetzt von diesem biopsychosozialen Modell ausgehen, dann gibt es natürlich Ansatzpunkte auf allen diesen drei Ebenen, um das Leben wieder in den Griff zu kriegen. Und es ist natürlich nicht so, dass, wie manche Leute sich das vorstellen, dass man jetzt, wenn man ein gesundheitliches Problem hat, einfach eine klassisch medizinische Intervention im engeren Sinn in Anspruch nehmen kann, wie zum Beispiel ein Medikament nehmen und dann ist das Leben wieder gut. Diese Vorstellung greift eindeutig zu kurz. Und auch die Betroffenen spüren das natürlich sehr deutlich und sagen uns das auch immer wieder.
Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, was das Ganze dann bezüglich der Prävention für einen Perspektivenwechsel auch auslösen kann?
Ja, natürlich. Also da berichte ich gern darüber, was uns die betroffenen Menschen immer wieder erzählen. Und die betroffenen Menschen sagen uns immer wieder, dass das extrem wichtig ist, dieser Rückgriff auf die Ressourcen und der Fokus darauf, was in ihrem Leben auch gelingt. Sie erzählen uns auch, und ich zitiere jetzt eine Person, die das so genannt hat, was es für sie bedeutet, im Führersitz von ihrem Leben wieder selbst zu sitzen und sich eben nicht von ihrer Krankheit dominieren zu lassen. Also auch mit vielleicht fortbestehenden Symptomen von einer Krankheit trotzdem ein selbstbestimmtes, sinnerfülltes und auch von Hoffnung getragenes Leben führen zu können. Und zur Frage der Prävention: ja, ich glaube, Prävention ist möglich, sie ist auch sehr wichtig, aber ich glaube, sie ist nicht unbegrenzt möglich. Vermutlich alle Menschen profitieren auch von der Stärkung ihrer Ressourcen, aber es wird auch immer wieder Menschen geben, für die das eben genau nicht ausreichen wird. Aber ich glaube, pauschale Aussagen darüber, was präventiv hilft, kann man nicht treffen, das ist zu individuell.
Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist das sogenannte Kohärenzgefühl. Ganz einfach gesagt geht es dabei um die Frage, habe ich das Gefühl, dass mein Leben irgendwie verständlich und bewältigbar ist, auch wenn es schwierig wird? Und genau das scheint auch eine wichtige Rolle zu spielen, wenn wir über Resilienz sprechen. Kannst du an der Stelle mal genauer erklären, was mit diesem Kohärenzgefühl gemeint ist?
Ja, vielleicht zuerst nochmal zum Begriff der Resilienz. Wir bezeichnen auch die Resilienz so als das sogenannte Immunsystem von unserer Seele. Und grob brauchen wir dazu ein paar Zutaten, um unsere seelische Immunität zu stärken. Also erstens müssen wir unsere eigenen Stärken auch kennen und wir müssen wissen, was wir gut können, weil das hilft uns für ein gesundes Selbstwertgefühl. Und zweitens müssen wir uns im Umgang mit anderen Menschen auch zu helfen wissen. Wir müssen zum Beispiel die Fähigkeit haben, die Beziehungen, die für unser Leben wichtig sind, zu halten, und zwar auch in schwierigen Situationen. Und drittens, vielleicht müssen wir auch eine Gewissheit entwickeln, dass wir unser Leben zumindest über weitere Strecken so führen können, wie wir uns das vorstellen. Und das alles hilft uns dann auch, uns anzupassen, wenn es mal schwierige Situationen gibt oder wenn es Spannungen gibt, diese auch auszuhalten und vielleicht ein bisschen auch daran zu wachsen. Und ich spreche auch in dieser Hinsicht noch mal gerne in einem Bild. Und zwar in Taiwan gibt es einen Wolkenkratzer. Und dieser Wolkenkratzer, der galt bis vor rund 15 Jahren als das höchste Gebäude auf der ganzen Welt. Und in diesem Wolkenkratzer ist in der obersten Spitze ein sogenanntes Tilgerpendel eingebaut. Und dieses Tilgerpendel, das ist so ein Pendel oben im Wolkenkratzer, kann man sich vorstellen wie so bei einer Pendeluhr, das kann, wenn es stark stürmt, die Schwingungen von diesem Wolkenkratzer bis auf Null reduzieren. Und so kann man sagen, dieses Tilgerpendel wirkt also bei Sturm der Resonanz von diesem Wolkenkratzer entgegen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das Kohärenzgefühl dann selbst, bei dem geht es darum, zum Beispiel am Beispiel einer Trennungssituation, da gibt es drei Komponenten. Also die eine ist diese Verstehbarkeit. Wir müssen verstehen, Informationen verarbeiten können. Warum kam es jetzt zu dieser Trennung? Ist es besser für mich und für meine Familie? Kann ich das intellektuell einordnen? Der zweite Punkt ist das, was wir Handhabbarkeit nennen. Also wir müssen irgendwie daran glauben, dass wir diese Schwierigkeiten, die jetzt zum Beispiel mit einer Trennung verbunden sind, zum Beispiel, dass ich mir eine neue Wohnung suchen muss, dass ich ein Besuchsrecht für die Kinder organisieren muss, dass ich meinen eigenen Lebensunterhalt finanzieren kann, dass ich das auch wirklich handhaben kann. Und der dritte Punkt ist die Sinnhaftigkeit. Wir müssen irgendwie einordnen können und es sinnvoll halten, dass die Dinge passieren, so wie sie in unserem Leben passieren und dass sie nicht einfach uns passieren, ohne dass wir Steuerungsmöglichkeiten haben. Wenn uns das gelingt, dann sprechen wir davon, dass wir ein Kohärenzgefühl entwickeln.
Wenn wir über Resilienz sprechen, dann denken viele zuerst an Menschen, die mit Stress im Alltag umgehen müssen oder schwierige Lebensphasen bewältigen. Aber die Frage wird besonders spannend, wenn jemand bereits psychisch erkrankt ist. Um das genauer anzuschauen, kommen wir jetzt zu unserem anonymisierten Fallbeispiel. Lara ist 28 Jahre alt und lebt in einer kleinen Wohnung. Vor 3 Jahren wurde bei ihr eine Depression diagnostiziert. Seitdem erlebte sie immer wieder Phasen mit starker Antriebslosigkeit, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass ihre früheren Lebensziele, etwa beruflicher Erfolg und ein aktives Sozialleben, kaum erreichbar sind. Am Anfang fühlt sich Lara stark auf ihre Rolle als Patientin reduziert. Entscheidungen wurden häufig von Fachpersonen oder ihrem Umfeld beeinflusst. Doch mit der Zeit merkte sie, dass sie selbst am besten weiß, was ihr hilft. Zum Beispiel stellte sie fest, dass ihr strukturierte Tagesabläufe gut tun, während zu viele soziale Verpflichtungen sie überfordern. Dieses Erfahrungswissen war für sie genauso wichtig wie die Unterstützung durch Therapeutinnen und Therapeuten. Ein wichtiger Schritt in Laras Entwicklung war, wieder mehr Selbstbestimmung zu gewinnen. Sie begann, kleine Entscheidungen bewusst selbst zu treffen, etwa wann sie Pausen braucht oder welche Arbeit ihr aktuell möglich ist. Dadurch gewann sie langsam wieder ein Gefühl von Kontrolle über ihr Leben. Gleichzeitig lernte sie, konstruktiv mit ihren Einschränkungen umzugehen. Sie akzeptierte, dass sie in manchen Situationen anders reagieren muss als andere Menschen. Zum Beispiel, indem sie früher aus sozialen Treffen geht oder ihre Arbeitszeit reduziert. Diese Anpassungen bedeuten zwar auch finanzielle und soziale Einschränkungen, halfen ihr aber, stabiler zu bleiben. Besonders herausfordernd war für Lara der Umgang mit Rückschlägen. Immer wieder hatte sie Phasen, in denen sie sich als gescheitert fühlte. In der Therapie lernte sie jedoch, Rückschläge als Teil ihres Weges zu sehen und ihr Selbstwertgefühl nicht davon abhängig zu machen. Mit der Zeit entwickelte Lara mehr Resilienz. Sie begann, an sich selbst zu glauben, ihre Situation anzunehmen und ein realistisch positives Bild ihrer Möglichkeiten zu entwickeln. Heute sagt sie, mein Leben ist anders als früher gedacht, aber es kann trotzdem gut und sinnvoll sein. Elena, kannst du uns in eigenen Worten noch mal kurz erklären, was genau dieses Fallbeispiel jetzt hier zeigt?
Ja, also aus meiner Perspektive zeigt dieses Fallbeispiel, dass die Idealvorstellung von psychisch kranken Menschen und ihre Träume und ihre Ziele auch häufig an der Realität scheitern und dass sich psychisch erkrankte Menschen in vielen Situationen auch anders verhalten müssen als sogenannt gesunde Menschen. Sie müssen also ihre krankheitsbedingten Einschränkungen irgendwie in ihr Leben integrieren können und sie müssen sich oft mehr als sogenannt Gesunde anstrengen, wenn es darum geht, mit Rückschlägen umzugehen oder mit Scheitern umzugehen und dabei das Selbstwertgefühl nicht verlieren. Es geht also auch in diesem Beispiel für mich sehr stark darum, ein positives Bild von den eigenen Möglichkeiten zu entwickeln und auch daran glauben zu lernen, dass man auch trotz Einschränkungen ein gutes Leben führen kann und dass das auch möglich ist.
Wenn ein Mensch psychisch erkrankt, dann betrifft das ja selten nur die betroffene Person selbst und häufig hat dann eine psychische Erkrankung auch große Auswirkungen auf das familiäre Umfeld. Viele Angehörige übernehmen im Alltag eine wichtige Rolle, oft ohne professionelle Unterstützung und gleichzeitig stehen sie vor ganz eigenen Herausforderungen. Zum Beispiel können Gefühle wie Hilflosigkeit, Schuld oder ein starkes Verantwortungsgefühl entstehen. Und viele Angehörige versuchen, eine Balance zu finden zwischen Nähe und Unterstützung, aber auch der eigenen Autonomie und Abgrenzung. Zu welchen Auswirkungen auf eine Familie kann das dann konkret führen?
Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn Angehörige tragen tatsächlich sehr schwer mit und fühlen sich auch körperlich und emotional oft sehr stark belastet. Und sie sind ja auch sozial verbunden mit ihren belasteten, erkrankten Angehörigen. Und diese ganzen Schwierigkeiten, die ragen auch sehr stark ins Familiäre hinein. Und was wir auch sehr gut wissen, ist, dass die Lebensqualität von Angehörigen in allen Lebensbereichen deutlich niedriger ist als diejenige in der allgemeinen Bevölkerung.
Welche besonderen Belastungen erleben Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen?
Ja, die Angehörigen fühlen sich belastet, zum Beispiel, weil sie sich schuldig fühlen oder weil sie Angst haben oder weil sie enttäuscht sind über wie sich die Dinge in ihrem Leben entwickeln, weil sie sich auch oft schämen. Viele Angehörige erleben auch Ausgrenzung, also diese sozialen Kontakte mit Freunden, mit Familien, die gehen oft verloren. Sie sind auch häufig finanziell belastet, weil zum Beispiel ein Einkommen wegbricht und vielleicht fühlen sie sich auch belastet, weil die Verantwortungsteilung im häuslichen Umfeld in der Familie nicht mehr so funktioniert. Oder auch sie leisten Pflege für ihre erkrankten Angehörigen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Rollenbeziehungen, auf Partnerschaften, wenn ich plötzlich meinen Partner körperlich pflegen muss. Das hat Auswirkungen. Und manchmal machen sie leider auch Gewalterfahrungen durch ihre psychisch erkrankten Menschen. Das alles hat natürlich Auswirkungen, zum Beispiel auf ihre eigene persönliche und psychische Gesundheit und auch aufs Zusammenleben in den Familien und auch auf ihre Möglichkeiten, ein normales, soziales und berufliches Leben zu verdienen, einer Arbeit nachzugehen, Geld zu verdienen, Kontakte zu pflegen. Das heißt, Angehörige müssen gut verstehen, was da eigentlich los ist und wie sie sich auch verhalten können.
Warum ist Resilienz gerade für Familienangehörige dann so wichtig und welche Möglichkeiten gibt es auch, Angehörige dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ressourcen zu stärken?
Also es gibt natürlich Selbsthilfegruppen, zum Beispiel da im Raum Nordwestschweiz gibt es das Zentrum Selbsthilfe. Die bieten sehr viele Gruppen an für unterschiedliche Themenkreise und Schwierigkeiten. Es gibt auch das Netzwerk Angehörigkeit, Arbeit in der Psychiatrie und dort werden auch Informationen vermittelt oder ganz konkret Familien auch bei der Bewältigung von ihren Situationen unterstützt. Und in jedem Fall denke ich, es ist wichtig, dass wo und wie und in welcher Form auch immer die Angehörigen auch die Möglichkeit haben, offen zu sprechen, zum Beispiel darüber, wie sie sich an der Behandlung, Therapie, Genesung beteiligen möchten oder wie auch wie ein Alltag zu Hause gestaltet werden kann. Und natürlich brauchen die Angehörigen auch eigene Erholungsinseln, zum Beispiel indem sie sich mit Freunden treffen oder mal ein Wochenende frei nehmen. Also eigentlich geht es für die Angehörigen darum, möglichst viel normales Leben ins Leben zu bringen. Und auch zu verstehen, dass der Zusammenhalt in einer Familie oder das Zusammenleben mit jemandem, der psychisch erkrankt ist, Raum für alle benötigt.
Jetzt ist es ja nicht so, dass es nur in der Familie diese Situation geben kann, sondern wir können auch noch einen Blick auf die Arbeitswelt werfen. Am Anfang der Folge haben wir auch schon darüber gesprochen, dass das Thema Resilienz eben heute überall auftaucht, in Coachings, Workshops oder Trainings. Und da muss ich natürlich auch an die Arbeitswelt denken. In vielen Unternehmen gibt es ja inzwischen auch Angebote zur Resilienzstärkung, vielleicht auch in Form von Weiterbildung und auch bei der PBL zum Beispiel. Also wieso ist Resilienz auch in der Arbeitswelt so wichtig?
Ja, für Resilienz in der Arbeitswelt gilt eigentlich dasselbe wie in allen anderen Lebensbereichen. Man muss eine Belastung erkennen und man muss Unterstützung rechtzeitig suchen, bevor das Problem so übermächtig wird. Und zusätzlich ist es in der Arbeitswelt wichtig, mit den Vorgesetzten offen über die Schwierigkeiten sprechen zu können. Und offen heißt in dieser Situation aber auch selektiv offen. Das heißt, ein Arbeitgeber muss nicht wissen, was ich für eine Diagnose habe, aber es macht wahrscheinlich Sinn, mit dem Arbeitgeber, mit dem Vorgesetzten darüber zu sprechen, in welcher Weise sich eine Beeinträchtigung auf meine Leistung oder auf mein Arbeitsverhalten auswirken kann. Und vielleicht macht es auch Sinn, einem Vorgesetzten zu erlauben, zum Beispiel mit einem Behandlungsteam oder mit einem Behandler zu sprechen, um vielleicht auch den Arbeitsplatz vorübergehend so anzupassen, dass ich meine Leistung am Arbeitsplatz besser erbringen kann. Wir wissen auch aus vielen Untersuchungen, dass die Arbeitgeber eigentlich sehr, sehr gerne helfen, aber dass sie Hemmungen haben, diese Themen anzusprechen und dass diese Hilfe dann viel zu spät eintritt, dass die Leute nicht sagen, bis ihnen der Kragen platzt und dann eigentlich Kündigungen erfolgen, die eigentlich nicht sein müssten, wenn man früher darüber spricht. Und das verstärkt natürlich dann auch die Dynamik und ist eine ungünstige Entwicklung.
Sicher gibt es aber auch die Möglichkeit, dass Organisationen oder eben Arbeitgeber die Resilienz von Mitarbeitenden aktiv stärken können. So, welche Rolle können die ArbeitgeberInnen da konkret auch einnehmen?
Ja, da fällt mir ein Punkt ein, der, glaube ich, sehr zentral ist. Und das ist dieser Aspekt, den wir psychologische Sicherheit nennen. Das bedeutet eigentlich zu dem, worüber wir jetzt ja gerade vorhin schon gesprochen haben, eigentlich eine Arbeitsatmosphäre zu gestalten, in dem man sich frei äußern kann, angstfrei bewegen muss und jetzt nicht Konsequenzen befürchten muss, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte oder mal vorübergehend gesundheitliche Einschränkungen habe. Und ich glaube, wichtige Zutaten dafür sind so ein Einfühlungsvermögen und auch ein gemeinsamer Wille, an Lösungen zu arbeiten, anstatt immerzu an Defiziten zu haften. Das halte ich tatsächlich für sehr wichtig. Und dass man einfach auch mal manche Dinge akzeptieren kann, ohne dass es jetzt laufend und wiederkehrend zu Konflikten oder zu Eskalationen kommt. Und ich glaube tatsächlich, für ein gesundes und ein erfolgreiches Arbeitsverhältnis ist es jetzt nicht so entscheidend, wie produktiv und leistungsstark eine Einzelperson zu jedem Zeitpunkt ihrer Biografie im Arbeitsleben ist. Es darf auch vorübergehend mal zu einem Leistungsknick kommen, sondern es geht tatsächlich in diesem Konzept der psychologischen Sicherheit darum, dass sich jede Person in irgendeiner Weise wertgeschätzt, gesehen und gehört fühlt.
Diese Angebote, die es jetzt eben zum Beispiel in der PBL auch gibt, wenn man Resilienzförderung hat, würdest du das auch jemandem empfehlen, der jetzt da noch gar nicht irgendwie Bezugspunkte hat oder das Gefühl hat, dass er ein Problem hat, jetzt auch nochmal im Sinne der Prävention, dass man so ein Angebot einfach mal wahrnimmt, um sich wirklich mal mit dem Thema aktiv zu befassen?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr individuelle Frage. Die Menschen spüren ja für sich sehr gut, was sie brauchen, um individuellen Besonderheiten zu begegnen im Leben oder punktuelle Schwierigkeiten bewältigen. Die einen gehen ins Yoga, die anderen gehen laufen, joggen und die dritte Person will vielleicht mal sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Woran merken Menschen vielleicht, dass sich ihre eigene Resilienz langsam wieder stärkt?
Ja, wenn wir vom Immunsystem unserer Seele sprechen, dann sagen wir ja eigentlich, wir können besser auf unsere Kompetenzen zurückgreifen. Und auch das ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Frage und wahrscheinlich für jeden Menschen unterschiedlich zu beantworten. Aber grundsätzlich kann man vermutlich schon sagen, wir merken das daran, wenn wir unsere Gefühle besser regulieren können oder wenn wir uns allgemein im Leben und diesen Herausforderungen sicherer fühlen. Oder wenn es uns auch besser gelingt, Unterstützung zu holen, wenn wir wieder mal in so ein reißendes Gewässer geraten und besser verstehen, lernen, wie wir unsere Schwierigkeiten lösen können. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht, dass unsere Lebensqualität steigt. Und die Lebensqualität ist nicht so sehr abhängig von objektiven Bedingungen, sondern auch von der Art und Weise, wie wir die Situationen erleben und wie wir uns mit ihnen auseinandersetzen.
Gibt es abschließend noch etwas, das du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also wenn du mich so konkret fragst, ich glaube tatsächlich, es gibt so viel Gutes und Schönes auf dieser Welt und es lohnt sich, auch den Blick nicht zu verlieren, und auch auf diese vielen guten und schönen Dinge, die uns das Leben bietet, zu richten.
Danke, Elena, für das aufschlussreiche Gespräch.
Danke auch für die Einladung.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert diesen Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und Feedback. Für mehr Informationen rund um Themen und Angebote schaut auf der Webseite der PBL vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Hier werden auch noch Fotos und Videos hochgeladen und weitere Hintergrundinfos mit euch geteilt. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Danke und bis zum nächsten Mal.